Ja, moin, liebe Leute. Neue Woche, neues Magazin, neue Themen. Und trotzdem haben wir vor allem auch nochmal viel aufzuarbeiten aus der vergangenen Woche. Es gibt Neues aus Nahost und vor allem auch Neues aus Deutschland mit Streiks in dieser Woche bei der Lufthansa.
Naja, wir reden ein bisschen über TAP. Ja. Ne? Dann, weil da gibt's jetzt, da ist jetzt klar, wer die Bieter sind. Und dann geht's nochmal um Condor ganz zum Schluss, ne? Denn die haben, kurz bevor wir uns hier hingesetzt haben, also vielen Dank, ne? Wir nehmen ja mal donnerstags auf, ihre Geschäftszahlen fürs vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht. Und ich muss euch sagen, wir lagen mit unserer Einschätzung in unserem Deep Dive gar nicht so verkehrt. Also viel Spaß
dabei. Wenn das nichts ist.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Ich meine, du siehst gelber aus als ich, ne?
Naja, liegt ja auch daran, dass ich ich sehe aus wie Urlaub heute hier, ne? Und dann auch noch mit meinem schönen blond gefärbten Toupet.
Ich sag dir, das ist dein Toupet, was halt so gelb schimmert. Und das schimmert heute direkt mal so ein bisschen Gold.
Ich kann ja mal den Kontakt zu meiner Friseurin vermitteln. Vielleicht siehst du dann auch so toll aus wie ich.
Meinst du?
Ja.
Dann würden die Leute uns ja nicht mehr auseinanderhalten können, wenn ich dieselbe Frisur habe.
Das stimmt.
Weil ich mir dasselbe Toupet kaufe wie du.
Wobei, wir haben dich ja gesehen, wie du im 80s-Style aussehen würdest, aber da war irgendwie, war jetzt nicht so eine geil. Große Veränderung.
Ja, wir waren bei Lufthansa, ne?
Ja,
bei den 100 Jahren Flügen. Wie fandest du? War ganz nett, ne? Also war sozusagen 100 Jahre Feier für die Erstflüge.
Genau,
ne?
Die beiden Erstflüge von Berlin, 6. April 1926, jetzt nachgeholt mit den beiden Flügen nach Köln und nach Zürich. Ich saß dann auch auf dem Flug nach Zürich. Du warst dann doch ein bisschen traurig,
dass du nicht mitgeflogen bist. Also, ja, ich habe halt gesagt, Ostern muss ich halt ein bisschen, kann ich nicht den ganzen Tag irgendwie auch noch die ganze Nacht weg
sein. Mir war es offensichtlich scheißegal.
Genau. Nee, ich war schon so ein bisschen und habe gedacht, oh Mensch, wär's mal doch mitgeflogen. Hätten wir machen können, du fliegst nach Zürich, ich nach Köln oder sowas. Ne? Na, hätten wir irgendwie, egal. Du bist mitgeflogen. Erzähl mal, was war denn auf dem Flug? Also, das hat sozusagen, die Flüge, die die Lufthansa oder die Lufthansa, ne, früher wurde es die erste Lufthansa wurde ja auseinandergeschrieben, die da vor 100 Jahren gegründet wurde, die ist sozusagen genau vor 100 Jahren von Berlin aus, damals natürlich noch vom Tempelhofer Feld, mit so winzigen kleinen Flugzeugchen, was haben die erzählt? 4 Leute haben da reingepasst, der Pilot saß irgendwie vorne noch offen oder sowas und das war's dann und dann ging es sozusagen Richtung Zürich einmal mit ein paar Zwischenstopps natürlich und aber auch Richtung Köln.
Genau.
Ja, das waren so die beiden ersten Flüge, die da am ersten Tag der Lufthansa stattgefunden haben, die haben sie jetzt nachgebaut.
Genau.
Und zwar einmal mit dem A350.
Ne? Originalgetreu.
Und einmal mit der 787. Ne? Also da kamen dann diese beiden Flugzeuge in der
Jubiläumslackierung.
Kurz vorher war dann auch noch hier die neue Retro-Lackierung der A23 da. Habe ich gesehen auf Fotos, haben wir nicht mehr gesehen. Und dann kam aber auch später noch A320 auch noch in der Jubiläumslackierung. Ja. Also die haben sie echt alle dahin geflogen.
Ja.
Ja. Nur der A380 hat gefehlt. Nee, war aber ganz geil und stimmt, die 747 war auch nicht da.
Dann David an, mal wieder zu monologisieren und ich konnte euch gar nicht mehr so richtig vom Flug erzählen, also hören wir das nochmal ganz schnell nach. So viel gibt's aber auch ehrlich gesagt gar nicht zu erzählen, der Flug an sich war relativ unspektakulär. Letztendlich ging es ja auch parallel aus Berlin heraus und während die A350 nach Köln noch eine extra Runde über Berlin drehen durfte, sind wir direkt nach Süden abgedreht, Richtung Leipzig, nach Erfurt und nach Stuttgart weiter, haben jeweils die Städte und auch die Flughäfen sehen können, die letztendlich auch die jeweiligen Zwischenstopps auf dem Erstflug nach Zürich 1926 waren. Wir sind die gesamte Strecke in etwa 5 Kilometer Flughöhe abgeflogen. Während des Fluges gab es dann auch etwas zu essen, nämlich aus dem Business-Class-Angebot der Lufthansa auf der Kurzstrecke. Das war ganz nett. Dazu natürlich auch noch ein paar Getränke. Letztendlich ging es dann aber in den Anflug auf Zürich. Dort wurden wir schon von vielen 100 Zuschauern erwartet, sowohl an der Landebahn, aber vor allem auch auf der Besucherterrasse. Haben sich sehr, sehr viele Zuschauer und Spotter natürlich versammelt, um die Maschine bei ihrer Ankunft begrüßen zu können. Auch wir wurden begrüßt von der Flughafenfeuerwehr mit einer sogenannten Water Cannon Salute, also mit Wasserfontänen. Und dann letztendlich ging es auf eine Vorfeldposition, wo wir dann typisch schweizerisch in Empfang genommen wurden mit einer Alpensängerin, so wie ich es jetzt mal betiteln, und vor allem mit Alpenhörnern. Wir konnten dann noch ein paar Fotos machen vom Flugzeug selbst. Und dann war es auch schon vorbei und für mich ging es zurück nach Berlin und damit für euch jetzt zurück in den Podcast.
Ja. Naja, und dann war halt Gate Party, ne? Die haben wirklich ein USA-Gate, haben sie hinten alles komplett zugemacht. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so groß ist.
Ja.
All die, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, dass sie diese Flüge ja ganz normal verkauft haben oder dann zum Teil ja auch verlost haben und so weiter. Und da waren natürlich auch alle Passagiere da, ne? Haben uns einige angesprochen, also hallo, ne? Wer uns gesehen hat, wir haben uns gefreut über das ein oder andere Händeschütteln und Erinnerungsfoto machen, hat uns Spaß gemacht und ja, dann war so ein bisschen was aufgebaut, ne? Also du hast ja eben schon gesagt, hier, ich habe mich in 80er Jahre Dave verwandeln lassen von der KI, konnte sich so hinstellen, fotografieren lassen und dann konntest du dich halt entweder vor 100 Jahren oder vor, weiß ich immer, so mit verschiedenen Flugzeugen im Hintergrund. Ich habe mich halt mit so einem A300 ne? Im Hintergrund dann ausgesucht, war dann halt so das 80er-Jahre-Motiv. Ja, sah ein bisschen
so aus.
Ja. Auf der Vorschau war es besser, weil das war so Fokuhila-mäßig und so.
Oder? Schöne Jeansjacke so.
Nee, das hat er nicht aus mir gemacht, aber egal. Dann, ja, konntest du dich noch so mit alten Stewardessen, also mit Stewardessen fotografieren lassen, die halt alte Uniformen anhatten und so.
Retro,
war ganz nett. Ein bisschen Flying Buffet und so, war dann auch, eine Swingband war da, ne, hat Musik gesungen, die so mit Luftfahrt zu tun hat. Und die dann eben so auf, ja, Swinging 20s so neu interpretiert und so. Dann gab es natürlich ein paar Reden, ne? Da war jetzt, ich sag mal, nichts, was man nicht erwartet hätte, aber ich habe es trotzdem für euch alles abgefilmt, ja, könnt ihr euch angucken mit Airlanders Plus auf unser, bei Airlanders.de auf der Videoseite. Ja, war ganz interessant, ne? Also der Jens Ritter war da, also der Chef der Lufthansa Airline, der hat eine Rede gehalten. Dann war der regierende Bürgermeister da, ne, hat natürlich, ne, also von Berlin so, hat dann erzählt irgendwie, wie sehr er sich wünschen würde, dass Lufthansa irgendwie hier ihr Drehkreuz aufbauen würde und so weiter.
Und da ist Herr Ritter nett aufgesprungen, hat gesagt, also Herr Wegner, wenn Sie so sagen,
ey, wenn dann Sie so was nett fragen, ne? So. Nee, der, also wahrscheinlich hat Jens Ritter gedacht, naja, wenn jetzt auch noch der aus Brandenburg hier gewesen wäre, ne? Aber der war gar nicht da. Ja. Ne? Der Regierungschef aus Brandenburg war irgendwie nicht da. Das ist mir irgendwie so im Nachhinein aufgefallen. Ja. Aber Berlin hat ja auch gereicht. So, und dann war natürlich noch Aletta von Massenbach da, die Flughafenchefin. Ja, und war eine ganz nette Veranstaltung.
Ja,
ne? Kann man nicht anders klassische sagen.
Klassische Veranstaltung für sowas nur. Also da gab es jetzt keine Überraschung.
Nee.
War genau das, was man zu erwarten hatte.
Ja, ich bin dann, als ihr dann da eingestiegen wart, alle in die Flugzeuge, bin ich dann noch raus auf die Besucherterrasse und hab nochmal geguckt, dann wurde da so Pushback gemacht, parallel und dann so.
Ja, gab's noch einen Fototermin.
Genau, Fototermin für den Helikopter, der dann noch schwebte und dann wurde noch ein Foto gemacht, wie die beiden Flugzeuge dann da Nase an Nase standen. Und dann ging's ja auch irgendwie als Parallelstart.
Genau, ne? Dann sind wir auf die Südbahn und die A350, die nach Köln geflogen ist, auf die Nordbahn und haben wir aufeinander gewartet. Und dann ging es parallel raus.
Ja, so wie auch wie die ja auch schon reingekommen sind. Das haben wir zufällig gesehen. Ja. Ne? Wir sind ins Parkhaus gefahren. Ich meine, sind ja gerade Osterferien, ne? Und Alter, das Parkhaus war voll, ne? Wie so noch eine Etage hoch und noch eine. Und dann
ach,
so
komm,
auch
fahren wir ganz nach oben.
Auch nur so drei Parkplätze frei. Und ich so, oh, ich fahre jetzt die ganze Etage ab und guck, wo hier noch irgendwie einer von drei Parkplätzen ist. Dann immer noch einen hoch und noch einen hoch. Und irgendwann waren wir ganz oben. Und da standen dann plötzlich ganz viele irgendwie oben auf dem Dach und haben
weil es da zum Teil auch offen ist.
Ja, genau, also, weil das Dach da irgendwie offen ist. Und dann kam gerade in dem Moment just diese beiden Flugzeuge rein.
Ja.
War auch noch ganz nett, dass wir das mitgenommen haben. Ne? Also, ja, war eine schöne Veranstaltung. Nächste Woche geht es dann jetzt schon weiter, ne? Mit Lufthansa 100-Jahr-Feierlichkeiten.
Kannst du das selber nochmal anhören?
Genau, ich repräsentiere uns dann bei der offiziellen Feier mit dem Bundeskanzler. Ne? Die ist dann mit Carsten Spohr, dann in Frankfurt, nächste Woche fahre ich hin.
Ne, frag mal den Herrn Merz, ob er schon ein Airliners Plus Abo hat.
Hat der bestimmt.
Sonst gibst du ihm einen Gutschein. Kann er sich bestimmt sonst nicht leisten.
Nee, hat er bestimmt schon.
Hat er bestimmt.
Ja. Naja, so, also das war jetzt ein bisschen Klamauk, vielleicht ein bisschen zu lang jetzt erzählt, ne? Aber macht nichts.
Naja, vor allem du, ne?
Sorry, ich habe wieder geredet geredet.
Ich wollte keine Übung machen, bevor wir jetzt so richtig reinstarten. Ne?
Na los.
Wir müssen jetzt erstmal, nimm nochmal einen Schluck Wasser und mach das nochmal.
Mhm.
Jetzt kommen wir erstmal ein bisschen zur Ruhe.
Ich sag ja zu deutschem
Wasser. So, und jetzt machst du mal die Augen zu.
Mhm.
Und jetzt atmest du mal ganz bewusst ein. Und wieder aus. Denkst an schöne Flugzeuge.
Ja.
Denkst an deinen Co-Host, der auch mal sprechen möchte. Und dann denke ich daran, wie ich immer nur die ganze Zeit sage.
Ja.
Und dann müssen wir mal ein bisschen mehr nutzen, ne?
Ja.
Gab ein paar Kommentare letzte Mal.
Ja, nutzt du das mal.
Dass du ja nur monologisieren würdest und ich hier dann dauernd sage, dass du auch stimmt.
So ist es. Aber das bedeutet, dass du jetzt die ganzen Nachrichten erzählen kannst, was so die Woche passiert ist.
Ja.
Und ich lehne mich zurück und sage einfach mal ja. Ja?
Ja, ja, ja. Okay. Na, mal sehen.
Okay, also
mal sehen, ob wir so weit kommen. Ja. Genau, also wir hatten uns letzte Woche ja darüber unterhalten, Kerosinengpässe, steigende Kerosinpreise. Oh, das macht mich wirklich fertig, ey.
Was denn? Ich guck doch nur.
Du nimmst das jetzt viel zu ernst. Und ja, es gab ein paar neue Entwicklungen, zumindest mal insofern, dass man die erwähnt haben sollte. Es gab in der Nacht von Montag zu Dienstag jetzt in dieser Woche ein Waffenstillstand, wurde zumindest ausgehandelt zwischen den USA und den Iran für 2 Wochen, woraufhin die Straße von Hormuz ja auch wieder geöffnet werden sollte, wie auch immer, die ja eben essentiell für die Versorgung von Öl generell, aber eben auch dadurch von Kerosin ist. Jetzt ist das ja auch alles schon, also wir nehmen ja immer donnerstags auf, ne? Der Podcast erscheint am Samstag, es hat sich jetzt schon allein in den letzten Stunden schon wieder so viel getan, dass das schon wieder alles so volatil ist. Also ist die Frage, was bis Samstag überhaupt noch passiert.
Ja, vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt so viel zu reden sollten. Also ich glaube, dass das Wichtige an der Stelle ist, festzuhalten, dass das natürlich ein gutes Signal ist, ne, für die Luftfahrtbranche. Ne, wir hatten ja schon so ein bisschen Sorgen, oder ich habe zumindest die Sorgen gehabt, dass da jetzt wirklich irgendwie die USA das wirklich umsetzen,
das was
Trump
was
da irgendwie rumgepöbelt hat. Ja. Und da wirklich so richtig jetzt da das anfängt und losgeht und das dann ja auch wahrscheinlich, dann wäre es halt richtig losgegangen. Ne? Und glücklicherweise ist dazu jetzt noch nicht gekommen. Ich glaube, ich hoffe auch, dass nicht dazu kommen wird.
Ja.
Aber was bedeutet das jetzt für die Luftfahrt?
Ja, erstmal nicht so viel, wenn das jetzt wirklich so kommt, dass die Straße von Hormuz jetzt die nächsten Wochen offen bleibt und dann die ganzen Schiffe, also irgendwie 1000 Schiffe da jetzt gestaut haben, dann werden wir das trotzdem jetzt nicht sofort merken, weil das ja auch erstmal noch eine Ewigkeit dauert, bis es da angekommen ist, genau, wo es hingehört.
Wo es eigentlich hin sollte.
Ja. Und dementsprechend wird sich das mit den Preisen sowieso noch ganz lange verzögern. Also ich weiß nicht, ich habe gestern mal an der Tankstelle mal drauf geachtet, mal im Vorbeifahren. Da waren die Preise schon günstiger geworden. Man hat schon mal zumindest gesehen, dass die Preise ein bisschen gesunken sind.
Ja, aber Kerosin ist ja auch immer noch mal ein bisschen was anderes dann. Wird halt auch anders verteilt, ne, als es das halt mit Benzin so der Fall ist. Es gibt doch nicht so viele Raffinerien weltweit oder auch in Europa. Ganz generell, also es dauert einfach. Ne? Also erstens wurde natürlich da vor Ort auch ordentlich beschädigt, das muss man sagen. Auch wohl Kerosinraffinerien, soweit man das sagen kann. Und ja, wie gesagt, also der ganze Kram dann irgendwann, dann da jetzt sich der Stau aufgelöst hat, wenn das wirklich da jetzt da wieder alles durchfahren kann und dann irgendwo da ankommt, wo es eigentlich ankommen soll. Also sei es nur Rohöl, um weiter raffineriert zu werden oder eben Kerosin, um dass es eben da ankommt, wo es irgendwo mal bestellt wurde, wenn es da überhaupt noch hin soll. Ja, keine Ahnung, man hat ja heute noch irgendwie neu dispositioniert und so. Das dauert halt alles noch ewig. Außerdem sind natürlich diese ganzen grundlegenden Fragen auch noch nicht gelöst und also die Krise ist noch nicht vorbei.
Nee, noch lange nicht. Da müssen wir auf jeden Fall die Situation beobachten. Fakt ist, dass der Verkehr da unten zumindest jetzt mal so ein bisschen anläuft. Wir hatten jetzt am Donnerstag gemeldet, dass auch der Bahrain jetzt wieder öffnet. Also
den
zumindest
Luftraum
vielleicht so ein bisschen Entspannung, genau. Ob sich das jetzt lange hält, werden wir sehen. Fakt ist, dass der Verkehr da in der Gegend immer noch massiv eingeschränkt ist.
Du meinst jetzt auch den Airline-Verkehr?
Genau.
Also vielleicht ja nochmal so eine Frage in die Runde. Würdet ihr euch jetzt da jetzt schon irgendwie wieder in die Flugzeuge setzen, die über die Golf-Drehkreuze fliegen? Etihad habe ich gelesen, soll angeblich die Tickets so drastisch günstig gemacht haben. Hast du da nochmal was von gelesen?
Ich habe es auch hier und da gelesen. Ich habe es auch bei uns im Forum gelesen, dass da manche drüber geschrieben haben, dass sie das jetzt auch einfach wahrgenommen haben. Ja. So, und dann sind da natürlich dann Diskussionen drüber ausgebrochen, ja, sollte man dann in ein Kriegsgebiet fliegen? Dann sagt der eine natürlich, naja, jetzt ist Abu Dhabi vielleicht nicht Kriegsgebiet, sondern
nur so am Rande.
So am Rande, aber trotzdem wird es beschossen. Also es ist die Frage der Definition. Und also ich bin zum Glück gerade nicht betroffen davon, weil ich einfach keine gebuchten Flüge da habe und jetzt auch für dieses Jahr nichts mehr groß plane. Aber also ganz grundsätzlich kann ich auch sagen, dass ich natürlich da ein Auge drauf werfe, wie sich das jetzt so entwickelt, weil man da natürlich hofft, dass man da zumindest mal fürs nächste Jahr wie ein paar günstige Flüge, vielleicht auch einen schönen Urlaub da irgendwo in der Gegend, weil ich mag die Gegend an sich wirklich sehr, ich bin da auch schon regelmäßig gewesen Muss man halt gucken.
Muss man gucken. Schreibt es mal in die Kommentare. Fliegt ihr jetzt über die Golfdrehkreuze schon wieder? Plant ihr schon fürs nächste Jahr den Urlaub in Dubai? Ne? Oder im Oman oder in Abu Dhabi? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Was gab es denn noch?
Wir können noch eine Schleife zur vergangenen Woche schlagen, weil wir uns ja da auch mit der Frage oder gar nicht mal der Frage auseinandergesetzt haben, weil sie gar nicht mehr aufgeworfen wurde, nämlich die Frage Streiks. Da gab es ja in der vergangenen Woche dann doch keine Ankündigung, die sicherlich gekommen wäre, wenn nicht gerade die Situation so wäre, wie sie ist. Aber es hat jetzt ausgereicht, dass Trump da einen Waffenstillstand mit dem Iran ausgehandelt hat, sodass die Kabinengewerkschaft UFO gesagt hat, naja, dann streiken wir doch gleich mal die Woche.
Ja.
Und zwar am, also jetzt für euch, am gestrigen Freitag. Komplett das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Cityline aufgerufen. Das heißt, also alles, was Lufthansa ist, ist dann am Freitag ausgefallen oder zumindest größtenteils. Man will versuchen, einen Sonderflugplan wieder aufzubauen, der auch wieder einen großen Teil irgendwo abdecken soll. Auch da gibt es dann wieder sehr verschiedene Ansichten, wie das wirklich umgesetzt wurde und wird.
Ja.
Aber Fakt ist, dass man
jetzt... Ist auch komisch, wenn ich immer ja und mhm sage, muss ich auch sagen. Das ist für mich auch neu. Ja. Habe ich dich jetzt rausgebracht?
Vielleicht minimal.
Entschuldigung.
Alles gut. Jedenfalls könnte man jetzt nochmal über die Frage diskutieren, reicht das denn jetzt aus, dass da ein Waffenstillstand da irgendwie ausgehandelt wurde, der jetzt auch nicht so wirklich festhält, dass man da jetzt gleich anfangen kann zu streiken.
Große Forderungen zu stellen.
Ich auch sagen, ich habe ja gesagt, ne, sorry, jetzt bin ich dir mal reingegrätscht, ich mach mich mal selber, aber den Gedanken mache ich noch zu Ende.
Man merkt es ja meistens selbst, wenn man reingrätscht, ne? Warte, ich bin reingegrätscht.
Ich habe mich ja, wo wir ja ganz allgemein darüber diskutiert haben, ja so ein bisschen bedeckt gehalten, beziehungsweise wollte nicht wirklich eine Antwort dazu geben, was ich davon halte.
Ja, ich habe dich gefragt, ne? Sollte man während des Krieges streiken? Ja,
also ich finde das jetzt aktuell schon sehr schwierig, da jetzt aufgrund dieser Entwicklung dazu sagen, ja, und dann auch noch zu sagen, naja, wir haben ja bewusst jetzt die Osterfeiertage nicht gestreikt, nur um dann jetzt das Ende der Ferien quasi mitzunehmen. Also, komm, ey.
Worüber streiken die denn oder wofür?
Naja,
oder wogegen?
Bei der Mainline geht es ja nach wie vor ganz klar halt um die klassischen Forderungen von Personal und Gewerkschaft, also ne, mehr Gehalt, bessere Arbeitsbedingungen etc. Und dann geht es natürlich bei der Cityline ja weiterhin darum, einen Sozialplan aufzustellen, der die rund 800 Beschäftigten in der Kabine dann irgendwo so abdeckt, dass sie da einen Übergang finden, wohin auch immer in der Gruppe oder zumindest wahrscheinlich ein angemessenes Ausscheiden, dann, wenn sie es auch so wählen wollen.
Ja, weil die Cityline wird halt abgeschafft, ersetzt durch die City Airlines.
Ja, genau. Ja. Also, ich finde es schon sehr schwierig, muss ich sagen. Also, will mich jetzt nicht, also so deutlich gehe ich jetzt nicht, dass ich sage, also, was soll der Scheiß? Hm. Aber ich finde es schon sehr schwierig, das jetzt da zu machen. Offensichtlich ist man ja auch die einzige Gewerkschaft, also ist ja jetzt auch nur noch die Vereinigung Cockpit sonst übrig, weil Verdi, da hat man sich ja zumindest jetzt auf einen Tarifvertrag geeinigt, da muss natürlich noch durchgewogen werden.
Muss noch abgestimmt werden. Ja.
Aber es ist jetzt, also wäre noch eine andere Gewerkschaft da und dass die jetzt sich da raushalten, würde ich jetzt mal so deuten, dass sie vielleicht gesagt haben, macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn.
Naja, wer weiß, vielleicht streikt ja der Vereinigten Cockpit genau zur 100-Jahr-Feier dann von der Lufthansa, wo dann halt die Gäste einfliegen sollen und so. Das wäre halt der Richtige, ne? Also wer so richtig, wenn er richtig Eier hat, ne?
Ja.
Dann macht er das. Aber wäre natürlich auch gemein.
Ja.
Ja, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, ich brauche hier an der Stelle nicht nochmal zu sagen, was ich von Streiks halte. Ich finde das irgendwie ein bisschen doof. Nicht nur aus Passagiersicht, sondern auch ganz generell in der Situation, in der es eben, naja, wenn es nicht so gut geht.
Und größere Probleme vielleicht noch gibt.
Es ist halt immer schwierig, so große Forderungen zu stellen. Wobei man sich natürlich jetzt auch darüber streiten kann, ob jetzt da irgendwie dann da die Abfindungsregelung oder sowas für Flugbegleiter, wenn halt die eine Airline nicht mehr fliegen wird, ob das jetzt ein großes Ding ist. Lufthansa sagt natürlich, jeder, der will, kann irgendwie gerne bei der City Airlines anfangen. In der Realität wird es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen dann so sein, dass er dann doch wirklich deutlich weniger verdienen würde. Aber das sind dann auch Einzelfallbetrachtungen. Da braucht man, glaube ich, jetzt nicht irgendwie alles, ne, über einen Kamm zu scheren, um da jetzt irgendwie ganz generell was zu sagen. Bin ich ehrlich gesagt auch nicht tief genug drin, muss ich ganz ehrlich auch gestehen. Aber vom Prinzip her, naja, sind halt Streiks, gerade wenn halt noch Osterreiseverkehr ist. Finde ich immer
ja.
ein bisschen doof.
Ja, ich finde, das ist dann auch muss immer so ein Kindergarten, der dann da ausbricht, weil dann sagt die Gewerkschaft auch, also sind ja gefühlt ja immer dieselben Wortschnipse, die dann rausgeholt werden in solchen Situationen. Ja, wir haben kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt bekommen, deswegen streiken wir jetzt. Hm. Dann sagt natürlich das Unternehmen, was dann bestreikt wird, in dem Fall die Lufthansa, naja, also wir sitzen da mit euch am Verhandlungstisch und wir wollen auch, dass ihr wieder zurückkehrt. Also wir haben doch ein Angebot vorgelegt, lasst doch darüber diskutieren. Also das ist, und dann geht es ja. permanent hin und her und dann sagt dann wieder die Gewerkschaft, naja, liegt ja in eurer Verantwortung und so. Also
ist halt der,
die Frage ist doch, was ist ein verhandlungsfähiges Angebot? Also klar könnte man jetzt sagen, also wenn das völlig fernab ist, jeglicher Vorstellung, okay, aber die Frage ist ja auch immer, was sind die Vorstellungen? Und also sollten wir nicht vielleicht irgendwie grundsätzlich mal wieder ein bisschen mehr lernen, irgendwie uns
und miteinander naja, halt die Frage,
anständig auseinanderzusetzen.
Hatten wir auch schon vor 2 Wochen oder so diskutiert, dass es halt schon so eine Grundsatzdebatte geben sollte, ob man eben im Luftverkehr, das ist nun mal ja Mobilität und Mobilität ist wichtig, ob man da nicht vielleicht irgendwie verbindlich irgendwie dann, wenn es nicht vorangeht, erstmal einen Schlichter reinholt oder sowas, ne, bevor dann da gestreikt wird. Aber ne, das haben andere zu entscheiden. Ich weiß halt nicht, ob in einer Situation, wo halt die Lufthansa, ne, und es geht ja wirklich um die Lufthansa und nicht um die Lufthansa Group besteht ja aus verschiedenen Airlines. Mhm. Und in der Situation, wo halt die Group schon sagt, naja, wir wachsen halt außerhalb Deutschlands ohnehin viel stärker und innerhalb Deutschlands koordinieren wir das jetzt hier alles um und Wachstum passiert halt da, wo irgendwie jetzt nicht die Standardspartengewerkschaften drin sind, sondern halt die anderen, nämlich die Verdi. Und die Airlines ja schon da sind und die auch obviously wachsen, ja, also eine Discover oder auch eine City Airlines, dass man da sich, glaube ich, vielleicht dann auch irgendwann zu Tode streiken kann. Und dann hat man da letztendlich unterm Strich überhaupt nichts von. Also als Gewerkschaft und aber auch für die Klientel, die du da vertrittst. Yep. Aber das muss jeder da selber wissen und deswegen wird ja auch immer abgestimmt, ob gestreikt wird. Und wenn dann da 90% sagen, wir streiken, ja, dann ist es halt so.
Ja.
Naja.
Naja, kommen wir zum nächsten Thema, wo die Lufthansa zumindest immer noch beteiligt ist. Wir hatten es zumindest ja schon mal so ein bisschen prognostiziert, auch in der vergangenen Woche. Moment, so viel Referenzielles hier zur vergangenen Woche. Genau,
tap.
Wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Klarheit, wer weiterhin Interesse an TAP zeigt. Das ist, wie es zu erwarten war, ja France KLM, war ja schon auch vergangene Woche klar und auch die Lufthansa. Dann noch später folgte nach unserer Aufnahme ist, dass die IAG tatsächlich von vornherein gesagt hat, wir geben nicht mal mehr ein unverbindliches Angebot ab.
Genau. Die haben sich dann noch erklärt, ne, und hieß dann, nö, wir sind draußen, wir geben es nichts ab.
Ja.
Wie geht's denn jetzt da weiter?
Genau, also die haben jetzt, die gucken, also Portugal guckt sich das jetzt an, die evaluieren das, schreiben quasi ein Dossier an die Regierung, wie jetzt die Angebote aussehen, was da jeder so quasi so ein bisschen vorschlägt, so in welche Richtung das gehen soll. Und dann haben die Airlines, ich glaube, das geht jetzt einen Monat, und dann haben die Airlines 2 Monate Zeit.
Also die Bieter. Hm.
Die Bieter 2 Monate Zeit, das unverbindliche Angebot in ein verbindliches Angebot umzuwandeln. Und dann wird konkret wahrscheinlich verhandelt. Man geht davon aus, dass das in der zweiten Jahreshälfte dann durch sein wird. Jetzt haben wir schon Anfang April, also werden wir wahrscheinlich so dann zur Jahreshälfte dann soweit sein, dass die verbindlichen Angebote abgegeben werden. Und dann wird darüber verhandelt. Werden wir mal sehen, ne, wo es hingeht.
Wenn also, dann zum Zug kommt, ne, ob es die Lufthansa wird, die dann ja mit Lissabon noch ein Drehkreuz dazu bekommt, wo man wachsen kann, oder ob es dann doch Air France KLM wird.
Ja. Ja, beide haben ihre Ambitionen nochmal unterstrichen, die jetzt auch keine Neuigkeiten mehr waren, weil beide zumindest jetzt erstmal klar signalisiert haben, das, was sich Portugal so im Grundsätzlichen vorstellt, ne, also Lissabon als Drehkreuz erhalten, dass die TAP auch als Fluggesellschaft in ihrer Größe erhalten bleiben soll, wenn nicht sogar wachsen will, soll, weil man natürlich auch sehr viel Potenzial grundsätzlich daran sieht und Portugal natürlich auch touristisch ein spannendes Land ist. Und darüber hinaus auch so Flughäfen wie Porto und die Flughäfen von den Azoren und Madeira, dass die genauso gesichert werden sollen und eine wichtige Rolle weiterhin spielen müssen.
Ja, die Verbindung dahin. Ne?
Genau, kann man auch nachvollziehen, vor allem die Inselverbindung, dass da die Anbindung da bleibt. So, und da haben jetzt zumindest Air France KLM und die Lufthansa gesagt, spielt eine Rolle in unseren Plänen, wollen wir genauso umsetzen. der große Knackpunkt, das hatten wir jetzt auch schon gesagt, wird halt sein, kann Portugal da noch von den Anteilen, die sie behalten möchte, nämlich die 50,1% noch irgendwo abrücken.
Auch dass man dann da eben eine Mehrheitsbeteiligung hinbekommt. Werden wir dann mal sehen, gab es irgendwie Infos dazu, warum IAG, also die Airline-Gruppe rund um British Airways und Iberia, warum die denn gesagt haben, dass sie jetzt nicht bieten?
Ja, also offizielle Begründung war, dass die Aktionäre gesagt haben, wollen wir nicht. Jetzt könnte man darüber diskutieren, ist das wirklich der Fall oder ist man vielleicht, also ist diese Mischung aus, was jetzt aktuell Fakt ist, nämlich, dass es nur um eine Minderheitsbeteiligung geht, mit den Vorgaben der Regierung plus den Chancen, die sich da die IAG aufgrund ihrer Situation mit Madrid als großes Drehkreuz in der Gruppe da schon gewappnet sieht, dass man gesagt hat, naja, also wahrscheinlich ergibt das alles keinen Sinn für uns, dass wir hier überhaupt mit einsteigen und dann lassen wir es lieber.
Naja, war ja auch so ein bisschen, ne, was du letzte Woche schon gesagt hast, dass natürlich Madrid ja auch relativ dicht an bei Lissabon liegt. Wobei natürlich auch München relativ dicht an Wien liegt oder sowas. Ne? Also von daher so richtig ein Ausschlusskriterium muss das jetzt nicht sein, ne? Weil man könnte ja auch natürlich einfach sagen, okay, jetzt hier Iberische Halbinsel, das definieren wir jetzt einfach mal als unser Territorium und da soll jetzt mal keiner kommen. Also von daher so ganz nachvollziehen konnte ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, bis auf das Argument eben, dass man vielleicht sagen könnte, okay, wenn wir da nicht schalten und walten können, wie wir wollen, sondern da immer noch ein portugiesischer Staat irgendwie letztendlich das dann zu entscheiden hat, wie das hier alles funktioniert, dann wollen wir das nicht oder nehmen wir da lieber von Abstand. Naja, werden wir mal sehen, wie das so weitergeht. Spannend bleibt es auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Ja, also es hat sich ja nun schon deutlich dann jetzt herausgestellt, in welche Richtung die Reise hingeht. War jetzt ja auch nicht, dass da noch irgendwie wer anders geboten hätte. Ne? Also es gibt wirklich nur diese beiden,
nur die beiden
Angebote. Zumindest ist nichts anderes bekannt. Ich habe nichts gehört. Ne? Das jetzt vielleicht auch irgendwie, könnte ja irgendein großer Fonds oder irgendwas. Ne?
Nö, also es sind wirklich nur die beiden. Ja, wird wirklich spannend, was die beiden da jetzt auch rausholen können in ihren Vorstellungen. Und vielleicht um das Thema noch abzuschließen, hast du gesagt, so, ne, also Minderheitsbeteiligung so unattraktiv. Ich glaube, wir machen da mal zumindest kein Geheimnis draus, dass, wenn das so bleibt, auch eine Lufthansa dann raus sein wird.
Naja,
und ich bin gespannt, wie sich eine Air Force KLM das vorstellt, ob die da nicht auch die Absicht eigentlich hätten. Wahrscheinlich, aber ob das für die so ein Knackpunkt ist. Dass man zumindest
die Option kriegt, meinst du, ne? Naja, mal sehen, wie dann da wirklich die Angebote aussehen. Du hast gar nicht gefragt, wie es meinem Rücken geht.
Andere Frage, wie geht's denn deinem Rücken?
Ach, nett, dass du fragst. Also es geht schon wieder besser.
Ja.
Ne? Also es ist wirklich wie immer, ich muss halt Bewegung. Ne? Also ich war wieder schwimmen, ne? Bin ein paar Mal auch hin und her spaziert jetzt hier draußen und dann geht's eigentlich. Aber weißt du, was das Beste war? Die haben bei mir im Fitnessstudio so einen Massagesessel und das System, wie man den bedient, war kaputt.
Aha.
Ja, weil normalerweise musst du da so deine Karte ranhalten und dann kannst du so ein paar Nummern drücken. Ne? Und dann macht er halt irgendwie eine komische Sequenz von, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger random Massagebewegung. Finde ich immer ein bisschen doof. So, und das Ding war kaputt und dann haben sie da dieses Original Bedienteil rangehängt. Und da konnte ich dann ganz genau den Rücken massieren lassen. Oh, das war so toll. Habe ich gleich geguckt, was so ein Sessel kostet.
Und?
Aber so ein Sessel kostet, also das sieht ja aus wie so ein Business-Class-Sitz, ne, im Flugzeug. Also so riesengroß. Ja. Da brauchst du ein ganzes Zimmer, um das Ding hinzustellen. Gibt so günstige, die fangen so ab 1,5 oder sowas an. Aber wenn du einen richtigen haben willst,
naja.
Also dann kannst du mal 10 nehmen, ne? Ohne Problem, wirklich. Also kannst du wirklich 6, 7, 8.000 Euro easy dafür bezahlen und wenn du willst, auch noch viel, viel mehr.
Also ich mache dir jetzt zwei Angebote, wie wir das umsetzen können. Ne?
Ja.
Angebot 1, das kannst du besser einschätzen als Geschäftsführer dieses Unternehmens. Kriegen wir das irgendwie so hin, dass wir das als Unternehmensausgabe
Das ist eigentlich eine gute deklarieren Idee, können. Ne?
Ja. So, das ist Idee Nummer 1. Idee Nummer 2, jetzt seid ihr da draußen gefragt, wenn ihr so ein Unternehmen habt, ne, oder so solche Sitze verkauft und uns unbedingt mal was Gutes tun wollt, wir sind offen, ne? Also wir sind kaufbar.
Genau.
Hier sind wir kaufbar.
Ja, zwei Stück davon, wir sitzen und machen mal unseren Podcast und so. Stell dir mal vor,
und dann hörst du so. Und wir reden auch gar nicht mehr.
Nee, aber das ist wirklich, oder wenn, also ich sag mal jetzt ohne Scheiße, wenn einer so ein Ding zu stehen hat und das nie benutzt, ne, bietet es uns gerne an, wir kaufen das dann vielleicht gebraucht.
Also, nee, haut rein.
Ist wirklich eine ganz tolle Sache, vor allem wenn man halt sagen kann, was man gerne da massiert haben möchte. Also ich fand das wirklich toll.
Ja, ich muss ja sagen, ne, ich war nie ein großer Spa-Massage-Fan, ne?
Nee.
Meine Frau ist das komplette Gegenteil von mir. Und die hat mich tatsächlich dazu gebracht, das auch mehr zu machen. Ja. Und also so im Urlaub mittlerweile, so in schönen Hotels, gönne ich mir das auch ganz gerne mal. Ja, dann gibt es auch eigentlich kaum was Besseres, als sich da mal so eine schöne Massage oder so zu
gönnen.
Zu gönnen und
Me-Time.
Ja, Me-Time zu haben, genau. Ja.
Na, du bist, guck mal, du fliegst doch jetzt auch demnächst wieder nach Asien. Ja. Da muss das doch auf deiner Agenda stehen.
Da ist sehr viel geplant, ja.
Ne? Also Wellness und so. Ja. Nee, schon eine schöne Sache. Aber so, also ich sag mal, noch viel besser wäre natürlich, wenn dann sozusagen jemand käme zum Massieren. Aber ich sag
das
mal,
hat meine Second Frau, Best meine Frau ist natürlich, hat das als Angebot von dem Arbeitgeber.
Dass man so einen Sitz hat.
Ne? Also auch da kann ich jetzt noch Angebot Nummer 3 jetzt einwerfen, da bist du jetzt als Arbeitgeber gefragt, meine Frau kriegt das, da kommt jeden Freitag ein Masseur auf Arbeit.
Wirklich?
Und der knetet die da alle durch.
Echt?
Ja. Na,
frag doch mal deine Frau, ob wir da auch hingehen können.
Was machen Sie? Ich bin auch Sozialarbeiter, also meine Frau ist Sozialarbeiterin. Ich habe hier.
Na, wird ne, bezahlt so, der Staat.
Kennen Sie
ne?
doch, ne? Wissen
also wenn es der Staat bezahlt, ne? Also Friedrich, du guckst ja zu, ne? Friedrich Merz, dann. Ja.
Na dann.
Also wir hätten ganz gerne auch irgendwie da so eine Art Förderung, ne? Ja. Hier für, also so Massageförderung oder so.
Ja, auch gut. Das wäre gut.
Ja. Ja. Na, jetzt haben wir aber ganz schön viel wieder rumgeblödelt.
Jetzt wollte ich aber noch sagen, Mensch, du fragst mich gar nicht mal mein neues Auto.
Ach so. Welche Farbe hat's denn? Weiß.
Weiß.
Weiß wie die Nacht.
Nee,
die
Unschuld.
Weiß wie die Unschuld. Ja. Ja.
Ist auch noch ganz unschuldig.
Traust du dich denn damit jetzt durch den Regen zu fahren oder so?
Nee, ich hab's ja dir auch schon gesagt. Ja. Der wird jetzt die nächsten 4 Jahre zu Hause in der Garage eingemottet und dann.
Ja, aber die Reifen hast du schon dreckig gemacht, ne?
Naja. Ja, macht schon Spaß, mit dem zu fahren, deswegen.
Ja.
Muss er raus.
Ja. Nee, sieht schick aus. Ich hab vorhin schon ein Foto von dir gemacht.
Ja.
Können wir mal gucken, ob wir das hier einblenden.
Ja.
Weil dann könnt ihr ihn nämlich sehen, wie er da sitzt. Mit seinen Goldlocken, mit der Sonnenbrille auf der Nase in seinem weißen Auto, in der Sonne hier. Ja. Und dann gibt mal alle ein paar Likes und tolle Kommentare für Alex. Das brauchen wir nämlich hier auch manchmal.
Ja, absolut. Ja. Wir freuen uns natürlich über jegliche Kritik, vor allem wenn sie positiv ausfällt, aber mal ganz grundsätzlich, kann man sagen, das hilft uns einfach weiter, wenn ihr uns folgt, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr eine Bewertung da lasst.
Ja.
Das ist eine Algorithmusfrage. Erzählt euch jeder YouTuber und so, ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit.
Das ist so ein bisschen die Arbeit, die ihr uns geben müsst für das, was wir hier machen. Und dann sind wir euch wirklich sehr dankbar dafür.
Wir sammeln ja seit gut einem halben Jahr fleißig Abonnenten und wir sind jetzt schon bei knapp unter 20.000. Also ich fände das auf wirklich YouTube. Total gut auf YouTube, ja. Fände das wirklich gut, wenn wir die 25.000 zeitnah knacken. Ne? Da mache ich mir auch goldene Strähnchen.
Ist ein Deal.
Ist ein Deal.
Was machst du bei 50.000?
Ah, weiß ich noch
Tattoo?
Nicht. Und Tattoo wäre vielleicht auch noch gar keine schlechte Idee. Ne? Naja. Hinter dir steht unser neues Erlenders Magazin. Die Woche übrigens auch relativ weiß gehalten. Ne? Ist eine Deutschlandkarte vorne drauf und da steht dran, große Analyse zum Flugangebot an Regionalflughäfen. Also dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass die ersten 2 Tage stand da Regionalflughäfen.
Danke an Thomas Rietig.
Ja, vielen Dank an die es uns geschrieben haben, dass wir uns auf der Titelseite auf der größten Überschrift, die es
peinlich,
da gibt,
David, peinlich.
Vertippt haben. Ja, peinlich.
Hast halt mir auch nicht nochmal vorgelegt, ne?
Habe ich dir nicht gezeigt?
Nicht nochmal gesehen, ne?
Naja, so ist das.
Da, so ist das. So ist das.
Wenn das Qualitätsmanagement schleift.
Ja.
Ja. Nee, aber vielen Dank an Professor Christoph Brützel, der für uns nämlich diese große Auswertung gemacht hat. Ich fand es wirklich super spannend. Der ist nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es halt wirklich im Vergleich zu vor Corona deutlich weniger so innerdeutschen Luftverkehr gibt. Ist jetzt nichts, was man nicht auch schon vorher irgendwie erahnt hätte oder so. Aber das eben. Und das finde ich ja schon erstaunlich, dass eben vor allem die Regionalflughäfen zum Teil halt doch schon wieder weit über den Corona-Zahlen, vor Corona-Zahlen fliegen.
Denen geht es an sich gut.
Operieren. Aber das ist halt fast alles Urlaubsverkehr.
Ja, richtig. Ja.
So mit ein bisschen an ja, so Kleinigkeiten, die jetzt so kommen, wie Air Unicorn oder Sky Apart und sowas. Ne? Ja,
das macht natürlich nicht den Kohlfett.
Macht
das,
insgesamt dann eben nicht den Kohlfett. Ja. Aber ist eine spannende Analyse geworden mit vielen, vielen Zahlen. Also kann ich euch nur empfehlen, da euch nochmal reinzulesen. Was haben wir noch drin? Ich habe ein bisschen KI angeguckt und was so MCP und Zero Touch Travel ist das große Ziel, ne, wenn es sozusagen um Buchung von KI in Sachen, also Reisen, aber eben ja dann auch ganz konkret Flüge geht, Agent-to-Agent-System und so, was da sozusagen alles auf die Branche zukommt, denn also, dass eben die Menschen einfach so irgendwas in irgendeine Buchungsmaske reintippen, das wird es wahrscheinlich schon immer auch noch weitergeben, aber Die Realität sieht wahrscheinlich so aus, dass es wichtiger sein wird, dass du irgendwie von den KI-Assistenten irgendwie gefunden wirst, auf dass du dann noch deine Flüge verkaufen kannst, ja, ne? Oder die Reisen. Also ist schon eine krasse Entwicklung, die da gerade abgeht, und die kommt halt im Hintergrund, die kommt so schnell.
Ja, darüber hinaus haben wir noch, oder hat der Teuger noch ein Interview gemacht mit der Viktoria Ivanovska, wenn ich jetzt den Namen richtig ausgesprochen habe, von der TU Dublin, wo es um die Einschränkungen im Luftraum ging nach dem Ukraine-Krieg. Also
ja, in Osteuropa ganz speziell.
Russland,
ne?
Die Ukraine angegriffen hat, was das für Auswirkungen hatte und auch immer noch hat.
Naja, und ob das sich jemals sich wieder anders organisieren wird, wenn das dann noch irgendwann wieder vorbei sein wird. Ne? Ist also Teil unserer laufenden Osteuropa-Serie.
Richtig.
Was haben wir noch drin?
Ja, dann hat noch unser Thomas Rietig wieder seine Kolumne, Schienestraße
Luft. Schienestraße Luft, ne? Ist eine schöne Glosse wieder geworden. Warum sage ich teurer, so im Hotel zu übernachten, als irgendwie einen Transatlantikflug zu machen? So, ne? Du hast auch wieder was noch dazu gepackt.
Ja, also zu vernachlässigen.
Zu vernachlässigen, nein.
Nein, das ist jetzt wirklich, das war jetzt kein Meisterwerk.
Ja, aber es ist wieder ein schönes Magazin geworden. Ja. So, und jetzt ganz kurz, bevor wir uns hier hingesetzt haben, ist noch was passiert.
Ja. Die Condor hat überraschend ihre Geschäftszahlen rausgehauen.
Tada, ein bisschen früher, als wir es gedacht haben.
Ja.
Ne? Wir hatten ja neulich unseren Condor Deep Dive. Mhm. Und weißt du, was passiert ist? Genau so passiert, wie wir es vorher gesagt haben.
Es ist genau so passiert, ja.
Unterm Strich ist schlimmer als vorher.
Ja,
als letztes Jahr.
Wir können ja mal die groben Zahlen vorlegen. Operativ steht ein Rekordgewinn. Operativ hat man noch nie so viel Gewinn eingefahren wie im
eingeflogen
wie im Geschäftsjahr 24/25. Also erinnert euch vielleicht, wenn ihr die Deep Dive Folge gehört habt, da hat man es ja schon erklärt, dass die Condor jetzt kein klassisches Kalenderjahr als Geschäftsjahr hat, sondern versetzt. Also
geht
das
immer
geht
bis
von
Ende September.
1. Oktober bis 30. September. Dementsprechend haben wir jetzt die Zahlen von 1. Oktober 24 bis 30. September 25 vorgezeigt bekommen, zumindest das, was die Condor offenlegen möchte.
War auch genau, schon, weil es halt eine GmbH,
genau,
muss man auch so sehen, die müssen nicht so transparent kommunizieren, wie das halt die AG ist, wie eine Lufthansa, sondern eine Ryanair oder so machen müssen.
Genau, also operativer Gewinn, ich habe schon gesagt, 151 Millionen Euro, klingt gut, ist vor allem dem wohl wieder guten Transatlantikgeschäft zu verdanken, wo man wohl wieder auf dem Niveau sei, wie man es angepeilt hat. Das große Problem wird sicherlich vor allem im Kurz- und Mittelstreckensegment liegen.
Ja, haben sie ja sogar konkret benannt, ne?
Ja. Und insgesamt, du hast es gesagt, steht dann aber eigentlich ein ziemlich großer Verlust dann zu Buche, nämlich, jetzt gucke ich, 110 Millionen Euro Nettoverlust.
Letztes Jahr waren sie noch glücklich, dass sie den Verlust halbieren konnten.
Ja, ich
glaube, es waren irgendwie 120 auf 160 oder so.
Also letztes Jahr war der Nettoverlust 62 Millionen Euro. Mhm. Da war aber auch das EBIT, also Gewinn vor Steuern und Zinsen, bei minus 9 Millionen Euro.
Mhm.
Aber trotzdem ist die Diskrepanz deutlich geringer gewesen. Also wenn man jetzt das EBIT von plus 151 Millionen sieht und dann den Nettoverlust von minus 110 Millionen Euro, dann hast du da eine ziemlich große Diskrepanz dazwischen.
Ja, wie kommst du dazu? Was sagen die dazu?
Also sie selbst sagen dazu, dass das zum einen an den hohen internen Zinsforderungen liegt. Liegt einfach daran, dass offensichtlich Attestor der Condor einen Privatkredit gegeben hat und die Belastungen sind halt durch die Zinsen zum einen sehr, sehr hoch. Und zum anderen, das ist dann vor allem eine Abschreibungssache, Haben wir auch beleuchtet in der Deep Dive-Folge, dass Condor halt komplett ihre Flotte leased, also nicht im eigenen Besitz hat. Dementsprechend sind diese Bewertungen von diesen Flugzeugen extrem hoch, weil die noch sehr, sehr neu sind. Und das schlägt dann wohl so dermaßen zu Buche, dass da dieser Nettoverlust am Ende steht.
Ja, also da weiß nicht, vielleicht kann es uns einer erklären, ne, warum wertvolle Flugzeuge zu einem großen Minus unterm Strich führen, ist jetzt für mich gerade nicht so direkt greifbar. Kann allerdings, und das ist jetzt dünnes Eis, damit zu tun haben, dass die halt natürlich eine HGB wahrscheinlich ausweisen. Und da werden, glaube ich, Leasinggüter irgendwie anders gehandhabt. Also das könnt ihr mir gerne auch noch, wenn ihr es wirklich wisst, in die Kommentare reinschreibt oder ruft doch gerne mal an oder schreibt eine E-Mail oder so. Finde ich schon ganz interessant.
Nachtrag aus der Post-Production. Da hatte David einen echt guten Riecher. Denn im Nachgang zum Podcast sind wir über eine Zahl im Condor-Bericht gestolpert. Angeblich hatte sich der Verlust unterm Strich nur um knapp 14% verschlechtert, wobei jetzt minus 110 Millionen ausgewiesen wurden und im vergangenen Jahr die Rede von minus 62 Millionen war. Das wäre aber fast eine Verdopplung der Verluste und nicht nur knapp 14%. Wir haben also nachgefragt und Condor hat uns mittlerweile geantwortet. Dabei ist herausgekommen, Condor weist seit diesem Jahr nach einem anderen Buchhaltungsstandard aus. Minus 110 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Das ist der Verlust nach internationalen Regeln, IFRS. Die minus 62 Millionen Euro im Jahr davor war eine Angabe nach deutschen Buchhaltungsregeln, HGB. Der Kern des Problems: Condor least alle ihre Flugzeuge. Und je nachdem, nach welchen Regeln man bilanziert, werden diese Leasingschulden sehr unterschiedlich behandelt. Nach HGB, den deutschen Regeln, ist Leasing einfach Miete. Die monatlichen Zahlungen tauchen als Aufwand auf, aber die Schulden dahinter stehen nicht in der Bilanz. Sie verstecken sich im Kleingedruckten. Der Verlust fällt bei der Bilanzierung nach HGB also kleiner aus als nach internationalen Standards. Nach den internationalen IFRS-Regeln müssen Leasingschulden nämlich offen in der Bilanz stehen. Und die Zinsen auf diese Schulden drücken das Ergebnis dann weiter nach unten. Das erklärt den großen Unterschied. Nach IFRS wären es den Condor-Angaben nach im Geschäftsjahr 2023/2024 nämlich nicht nur 62 Millionen Euro Verlust gewesen, sondern sogar 97 Millionen. Condor betont natürlich, dass das operative Geschäft besser wird, nur sind die Leasingkosten im operativen Ergebnis nach IFRS gar nicht berücksichtigt. Erst der Nettoverlust von 110 Millionen Euro zeigt, dass die Leasingschulden für die moderne Flotte eine erhebliche Last sind. Das ist die ehrlichere Nachricht. Erst beide Zahlen zusammen und das Wissen darüber, wie sie entstehen, ergeben das vollständige Bild.
Auch, dass offensichtlich so viel Geld zurückläuft sozusagen von der Condor an den Mehrheitseigentümer Attestor, finde ich auch interessant. Ja, will ich jetzt gar nicht bewertend hier in den Raum stellen, sondern einfach nur sagen, dass es interessant ist. Dass man sich genauer anzugucken. Was ich noch interessant fand, ist, dass sie gesagt haben, sie hätten jetzt dann auch schon die letzte Rate für diesen KfW-Kredit bezahlt.
Genau.
Was ja eigentlich dann jetzt automatisch auslösen würde, dass diese 49%, die ja von der Treuhandgesellschaft gehalten werden, also dieser staatliche Anteil quasi, dass der ja dann jetzt quasi in der Luft hängt. Und da hieß es jetzt, Attestor könnte den kaufen, ne?
Genau, also.
Da steht aber nicht, müsste den kaufen, könnte.
Sie müssen den nicht kaufen, das habe ich auch nochmal.
Hast nochmal nachgefasst.
Versichern lassen. Die müssen das nicht. Also grundsätzlich kann jetzt auch Attestor sagen, wir wollen nicht. Aber
wer hat die dann?
Naja, das ist, die bleibt dann halt erstmal so lange in dieser Treuhandgesellschaft auch wahrscheinlich liegen. So
Kredit nicht, also auch wenn der abgelöst ist.
Genau. Condor hat sich da, beziehungsweise Peter Gerber hat sich da auch quasi von dieser Tranche freigemacht und meinte so, ja, wir haben jetzt unseren Teil hier erfüllt, der Rest ist nicht unser Problem. Ja, kann man so sehen.
Ja,
aber
stimmt, der andere Teil, ist, also es läuft ja noch ein Kredit, der eigentlich noch viel größer ist.
Genau.
Entschuldigung, jetzt reden wir wieder gleichzeitig. Nee, nicht alles gut. Wir wollten es doch dieses Mal hinkriegen, dass wir nicht gleichzeitig reden. Der andere Teil ist halt Attestor-Teil. Da müssen die einen Partner für finden und je nachdem, wie viel der dann für die Condor bezahlt, kriegt dann eben auch der Steuerzahler seinen Rest.
Ja, also.
Aber ein Partner ist noch nicht gefunden.
Genau, also Peter Gerber hat's, also man muss jetzt nochmal sagen, der Condor-Chef, wir waren zu dieser Vorstellung der Zahlen nicht eingeladen. Alles, was wir jetzt hier berichten, ist vor allem aus den Agenturmeldungen stammt und das, was an Zitaten da geliefert wurde. Aber es gab wohl eine interessante Aussage noch von Peter Gerber, dem Condor-Chef, der meinte, es würde jetzt ein Verfahren dann zum 30. September greifen, was kompliziert sei und er deswegen nicht erklären wolle und könne. So kompliziert ist das nicht. Denn er hat ganz konkret von einem Bewertungsverfahren gesprochen. Und das heißt jetzt im Prinzip, Attesta wird keinen Käufer finden, also wird dieser Mechanismus jetzt greifen, im Sinne von, dass da Wirtschaftsprüfer kommen, das Unternehmen bewerten werden zu diesem Stichtag und daraufhin dann der Wert dieser Airline für einen potenziellen Käufer quasi ermittelt wird, der dann in dem Fall dann Attesta wäre zu dem Zeitpunkt, weil sonst keiner gefunden ist.
Genau, dann haben wir wieder das ganze Thema Ownership und Control an der Backe. Vielleicht findet sich ja bis dahin aber auch nochmal jemand, werden wir dann alles sehen. Ne? Also, wenn ihr es genau wissen wollt, hört euch das nochmal an. Wir verlinken es gerne auch nochmal hier oben oder unten drunter.
Aber was ich auf jeden Fall damit sagen will, zumindest hat das jetzt so angedeutet, wenn man den Berichten glauben mag, und das mache ich jetzt einfach mal, da wird jetzt kein Käufer gefunden bis zum 30. September.
Naja.
Weil sonst würde dieser Bewertungsmechanismus jetzt, dieses Bewertungsverfahren nicht kommen.
Das stimmt natürlich, ne? Aber wahrscheinlich kann man ja auch bewerten und dann nochmal wen finden oder sowas. Das oder stimmt. Es gibt vielleicht auch einen Teilkäufer oder irgendwas. Jetzt wollen wir einfach auch nochmal vielleicht den großen Kreis schließen und auch nochmal für die Condor hoffen, dass sich das im Nahost nicht noch weiter verschlimmert, die ganze Situation, weil ich sag mal, wenn jetzt die Airlines wirklich wieder in so eine Situation reinkommen, wo jetzt hier Corona-artige Dramen jetzt vor uns stehen würden, dann wäre das wahrscheinlich dann die dritte Nahtoderfahrung für die Condor. Im Moment sieht es ja dann soweit ganz gut aus, ne, als dass es irgendwie erstmal weitergeht, ne? Und man ja vielleicht sogar auch einen Partner findet, beziehungsweise wenn jetzt die Bewertung läuft, dann ja vielleicht auch Attesta irgendwie sagt, okay, das übernehmen wir oder wir haben jetzt dann vielleicht noch einen gefunden, der mit uns übernimmt oder sowas. Und offensichtlich gibt's ja auch eine Lösung für diesen ganzen Treuhandkram, ne? Vielleicht haben die auch alles abbezahlt bis auf 1 Euro oder sowas und die Treuhandgesellschaft überlebt noch weiter oder sowas. Ne, das wissen wir alles jetzt noch nicht. Ich hätte es wahrscheinlich auch ganz gerne nachgefragt heute, da hast du recht. Schade, dass irgendwie, weiß nicht, ob es ein Presseevent überhaupt gab oder sowas.
Scheint zumindest so.
Dann, also wir durften jedenfalls nicht teilnehmen, ist aber auch egal. Wir haben, glaube ich, ja alles soweit ganz richtig eingeordnet. Ja. Und es kam vor allem jetzt auch nochmal diese Ansage, dass eben gerade der Aufbau und auch das Fliegen dieser Zubringer eben doch deutlich verlustbringend ist. Ich glaube, zweistelliger Millionenbetrag wurde genannt, der eben alleine deswegen fehlt. Ne, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Insgesamt waren es wie viel unterm Strich minus?
110.
Und ein zweistelliger Bereich, ne? Also irgendwie irgendwas ab von 10 bis 99, ist sozusagen davon sind die zusätzlichen Kosten, die man halt hat, einfach weil man da jetzt alleine die Zubringer fliegen muss. Bleibt im Neustrich immer noch ein Minus, ne? Je nachdem, wie der zweistellige Bereich da zu definieren ist. Insgesamt ist die Aussage, dass es irgendwie läuft, aber halt irgendwie finanziell ist es halt schwierig. Und letztendlich, ich bin ganz glücklich, dass wir es irgendwie einigermaßen richtig vorausgesagt haben, wie das jetzt alles losgeht. Hätte ja auch sein können, dass wir uns komplett irgendwie falsch aus dem Fenster gelehnt hätten. Und das wäre halt wirklich peinlich gewesen. Ich war mir natürlich dessen sicher.
Vielleicht noch dann eben als Randbemerkung, ich habe es ja einleitend zu dem Thema gesagt, also Geschäftsjahr, ne, 24, 25 bedeutet eben auch, dass jetzt in diesen Zahlen nur ein halbes Jahr eigenes Zubringernetz enthalten ist. Die haben am 1. März 25 ihren Erstflug durchgeführt, also ne, genau dann ein halbes Jahr vor Ende des Geschäftsjahres. Das heißt, also um wirklich ein valides Ergebnis, was so das gesamte Operative angeht, zu bekommen, müssen wir das nächste Jahr eigentlich abwarten, um zu sehen, wie sich das dann wirklich macht. Ja.
Aber ging natürlich auch nicht full steam ahead. Das wird ja noch weiter jetzt ausgebaut. Ja. Ne? Und von daher, wenn jetzt auch noch London dazukommt und so, bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht. Ne? Wir wünschen der Condor auf alle Fälle alles Gute. Ne? Auf dass das irgendwie funktioniert und auch für Attesta, dass sie da wen finden, der noch mitfinanziert oder vielleicht ja sogar irgendwie einen Teil davon übernimmt. Und ja, bleibt spannend, die fabelhafte Welt der Luftverkehrswirtschaft.
So ist es. Vielleicht noch eine Frage an dich. Hast du irgendwie noch freie Kapazitäten in deinem beruflichen Leben eigentlich?
Wieso? Meinst du, dass ich irgendwie lange kein Talking Head Video mehr aufgenommen habe?
Nee, ich habe nur gesehen, dass in Indien ein paar CEO-Stellen bei Airlines frei geworden sind.
Na, der Willie Walton übernimmt doch die
eine. Der hat schon mal zumindest eine Indigo besetzt.
Also aber du meinst, ich sollte eher India-Chef werden? Ja, ja,
warum nicht? Also
nee, lass mal.
Also, es ist irgendwie entspannt, was da gerade vor sich geht.
Es macht mir einfach so viel Spaß, mit dir den Podcast zu machen. Da habe ich keine Lust auf weitere Verantwortung.
Ich liebe es.
Aber du hast doch heute deutlich mehr geredet, oder?
Ja, also ich beschwere mich jetzt nicht unbedingt über meinen Redeanteil.
Ja, und haben wir es geschafft, einigermaßen nacheinander zu reden? Ich denke auch.
Ich würde sagen, ja. Würde sagen, wir haben es, glaube ich, also Leute, ne? Es
wir
ist ja
versucht.
Ist ja für uns auch, also wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr so richtig dabei, ne, das ja hier zu machen. Wir lernen da natürlich noch. Wir haben einen an Bord, der das so richtig kann. Das ist der Alex Becker, den ihr ja manchmal so auch aus dem Off hört.
Ja.
Da hört ihr auch, dass der sprechen kann.
Und wir machen.
Und ihr müsst mit uns leider leben. Tut uns leid.
Genau. Ich danke euch, dass ihr bis hier es wieder geschafft habt. Ja. Ja. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Wird nämlich spannend. Ne? Wir reisen
Woche?
ganz
ja,
viel.
Können wir vielleicht noch ganz kurz anreißen. Also ja, du hast ja schon gesagt, Lufthansa feiert dann in Frankfurt ja ihren richtigen Geburtstag dann jetzt noch so wahrscheinlich als
in der neu eröffneten, das ist jetzt
der Höhepunkt der Festivitäten in diesem Jahr, auch mit der Eröffnung von Hangar One,
genau,
dem Besucherzentrum.
Oder die U52 steht und auch
genau,
die Superstar.
Und darum herum findet die AIX statt, die Aircraft Interiors Expo, große Messe in Hamburg. Wir sind volle Kanne da, ne? Also ich fahre ja mit Andreas Seber-Young schon Montag dann hin. Haben wir schon Montagabend und die erste Veranstaltung, dann sind wir Dienstag komplett voll schon am Machen da. Andy bleibt dann noch den Mittwoch, so, und dann bist du Mittwoch ja bei Lufthansa und kommst dann nach Hamburg gefahren, um dann Donnerstag für euch da auch noch ein bisschen vor Ort zu drehen.
Genau, weil das ist nämlich ganz spannend. Also das ist, ich sage immer ganz gerne,
Messe,
die größte Luftfahrtmesse in Deutschland, die keiner kennt. Ja, weil es ist halt so eine Fachbesuchermesse und es geht halt auch wirklich reine weg nur um so Sitze, Teppiche,
und Catering.
Gurte. Ja, das ist halt noch eine, also das ist so,
die ist
eigentlich sind das sogar mehrere Messen. Da gibt's halt diese Catering-Messe noch dabei, ne, wo es halt um Catering geht, um, also Verpflegung. Dann gibt's auch noch sozusagen so diese ganzen Services rundrum und sowas. Ja. Aber du kannst dir ja wirklich neue Kaffeemaschinen für Flugzeuge angucken. Du kannst dir
Toiletten,
auch die, ne, alle möglichen Trolleys oder sowas angucken und natürlich die Sitze, ne, und da werden wir mal ein bisschen, also ihr scoutet für mich und Alex Becker dann, was wir dann da sozusagen am Donnerstag abfilmen werden. Und da freue ich mich schon drauf, weil es ist immer eine total spannende Messe.
Ja, und dann sehen wir uns dann nächste Woche auf Freitag dann hier noch zum Podcast.
Ja.
Dann können wir euch schon mal so ein bisschen berichten, was
genau,
wir
was
jeweils so gesehen haben. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt den KI-Song der Woche starten. Vielleicht da noch hinzugefügt, das war ein Krampf diese Woche. Musikwunsch kam dieses Mal von meinem Papa, der mich schon wochenlang damit gepiekt hat, mach doch mal bitte was für mich.
Das ist also Papa-Vibe, ja.
Und es war unfassbar schwer, das umzusetzen.
Was ist
das? Hat er nicht hinbekommen. Also mein Papa hat sich gewünscht, mach doch mal hier sowas so in Richtung Rush, so Progressive Rockband aus Kanada. Es hat 0,0 geklappt, also es klingt wirklich null danach, aber es war das
so
Beste, was ich machen konnte.
70er, 80er Jahre Psychedelic Rocker und so.
Aber er hat sich das die Woche verdient, weil er hat Geburtstag gehabt.
Also,
der junge
Glückwunsch
Mann
an deinen Papa.
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß.
Ein Fünftel des Kerosins versackt im Golf.
Aber die
Wege. Verriegelt, stumm und
Klarwanheißer.
Vietnam streicht Malaysia.
Also meine Lieben, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß mit dem KI-Song der Woche jetzt hier noch. Den könnt ihr euch runterladen, wie immer mit Erden am Schluss. Auf der auf unserer Podcast-Sektion. Ne? Einfach einloggen, dann seht ihr den Text und auch den Download. Und in dem Sinne lachen wir euch jetzt in Ruhe. Dann hört ihr noch ein paar Textzeilen hier und dann wird euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Macht's gut.
Bis dann. Bye bye.
Bis Hormus halt, vergeht noch eine lange Zeit.
aktuell in diesem Fall. Die Airlines, sie weinen, die
Herrscher stehen stumm, brennt 4,16%. Ist schon
eine krasse Situation. Sich darüber lustig. Ja. Also, wir haben nur die, die kann ich ja vielleicht noch ganz kurz sagen, wenn es noch reingeschnitten wird. Ich finde es zu witzig, wie einfach sämtliche Lokallinien und so jeden Tag von Tankstellen berichten und da gucken, ob sich ja was am Preis ändert. Und dann hat sich ja meistens auch irgendwie gar nichts geändert im Moment, wo die da standen. Das war einfach zu witzig. Ich fand es einfach zu lustig.
Darf das nur einmal am Tag geändert werden?
Ja, und dann stand die davor, ja, jetzt ist 12 Uhr, jetzt muss es eigentlich passieren. Nee. Ja, vielleicht ist ja die Meldung eigentlich, dass ja nichts passiert ist.
Also wir zwei Öko-Verfechter, ne? Fahren ja Elektroautos, von daher tangiert uns das nur peripher.
Tangiert
uns nur peripher. Naja. Jude Alex, mein Lieber. Nächste Woche wird aufregend und ein bisschen anstrengend. Wir werden berichten. Nach Ostdeutsch
ja, so ein bisschen viel so komischer 80s-Rock.
So. Ja, das wäre dann so wirklich so mit langen Haaren.
Ja,
so ein bisschen Glamrock.
Ja, so ein bisschen, genau, ja.
Und ich lehne mich zurück und sage, ja.
Wo wir uns ja doch ja ziemlich intensiv mit dem Nahost-Konflikt ja beschäftigt ja haben. Das war mich fertig. Wenn du dich jetzt auch noch so hinsetzt. Ist ja schlimm. Ja. Genau, also wir hatten uns ja jetzt auch.